Let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright.
Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Don Dahlmann. Ich bin Chefredakteur des MQ Reports bei mobile.de und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir zwei ganz tolle Gäste haben. Zum einen haben wir hier Florian Bauer, der ist Chief Sales Officer bei mobile.de. Hallo Florian.
Hallo.
Und wir haben als Experten, und das freut mich wirklich ganz besonders, Albert Waas, hier ist Managing Director und Senior Partner bei der Boston Consulting Group. Hallo Albert.
Hallo, ich freue mich auch.
Wir wollen uns über den deutschen Automarkt, über E-Mobilität und viele andere Dinge unterhalten. Vor allen Dingen wollen wir so ein bisschen von oben drauf gucken natürlich. Und deswegen, Florian, mal an dich die erste Frage. Wir sehen, dass der deutsche Automarkt vor einem Wandel steht, also ganz generell bei den Neu- und Gebrauchtwagen. Wie nimmst du denn die Dynamik im Gebrauchtwagenmarkt insbesondere wahr? Und wo sind da im Moment die besonderen Herausforderungen für die Anbieter und auch die Plattformen, die sich mit dem Thema beschäftigen? Mhm.
Ja, also wir können sagen, anhand der Daten, die wir so sehen für das erste Halbjahr, ist 2025 ein sehr gutes Jahr für den deutschen Automobilhandel. Wir haben uns gerade schon mal ein bisschen unterhalten, Albert und ich. Gesamtmarktmäßig auf dem Weltmarkt sieht es natürlich sehr herausfordernd aus für die gesamte Industrie. Wenn man dann aber reinsuppt in den deutschen Markt und in die Realität, dann spiegeln sich natürlich einige Themen wieder, andere aber eben nicht. Also die Nachfrage ist ungebrochen hoch nach Fahrzeugen in Deutschland, was natürlich erstmal sehr gesund ist. Wir sehen, dass wir im ersten Halbjahr über 20% mehr Anfragen gerade für Gebrauchtwagen bekommen haben. Und auf der anderen Seite stehen aber natürlich auch die verstärkten Themen wie erhöhter Kostendruck und natürlich auch die Unsicherheiten, die über globalpolitische Themen natürlich auch den deutschen Markt beeinflussen.
Das sind auch Themen, vor allen Dingen auch globalpolitische Themen, Albert, die vor allen Dingen auch bei dir zu finden sind. Du kennst dich damit gut aus. Wie ist denn da die Lage im Moment? Also nicht mit der globalen Politik, sondern auf dem Gebrauchtwagenmarkt.
Ja, leider Gottes schlägt die globale Politik natürlich auch auf den Automarkt und auf die Autoindustrie durch. Und man kann schon sagen, der perfekte Sturm hat sich zusammengebraut und fegt gerade über die Automobilindustrie hinweg. Wir erleben es in China, was teilweise desaströse Herausforderungen mit sich bringt. Marktanteile, die für viele deutsche und europäische OEMs dort schwinden. USA auf der anderen Seite mit einer sehr großen Unsicherheit, was das Thema Importzölle entsprechend anbelangt. Aber das schlägt natürlich auch auf die Konsumenten durch. Und wir sehen, der Wirtschaft geht es einfach schlechter. Europa und Deutschland de facto in der Stagnation. Und das drückt schon auf das Thema Kaufverhalten. Insofern sehen wir, dass sich gerade der Neuwagenmarkt auf einer globalen Ebene nicht so schnell erholt, wie sich viele das erhoffen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass Gebrauchtwagen nach wie vor stabil sind. Die Fahrzeuge im Bestand werden immer älter, werden länger gefahren und entsprechend auch öfter umgeschlagen. Und naja, das erzeugt natürlich interessante Dynamik im Markt und für die entsprechenden Teilnehmer, sei es auf einer Händlerseite, sei es sozusagen jetzt für die Plattformen oder natürlich auch die Hersteller.
Da spielt die E-Mobilität natürlich auch eine große Rolle. Wir haben im Moment diesen Transformationswandel, wir haben diesen Wechsel von der normalen Mobilität hin zu E-Mobilität. Das sorgt für, sage ich mal, ein gewisses Zögern bei den Käufern, jetzt in was Neues zu investieren. Auf der anderen Seite sehen wir in China einen großen Run auf E-Autos. Wie ist das, Albert? Ist da eher eine positive Entwicklung zu erwarten, zumindest für den chinesischen Markt?
Also auf jeden Fall eine positive Entwicklung im Sinne eines zunehmenden Absatzes von Elektrofahrzeugen. Also wir sehen, dass sozusagen die Geschwindigkeit des Hochlaufs von Elektrofahrzeugen in China eher zunimmt. In USA sehen wir, dass es gerade abnimmt. Also wir sind auch prozentual negativ gegenüber letztem Jahr in USA. Und Europa bewegt sich ein Stück weit dazwischen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist die Entwicklung in China sozusagen eine positive oder was bringt das für Herausforderungen mit? Weil dummerweise ist es natürlich so, dass im Bereich der Elektrofahrzeuge die chinesischen Hersteller deutlich wettbewerbsfähiger sind. Das heißt, de facto bessere Fahrzeuge und besser vor allem im Sinne Digitalisierung, Infotainment, autonomes Fahren, Sprachsteuerung und das Ganze zu einem deutlich attraktiveren Preis in der Lage sind, auf den Markt zu bringen. Und insofern, je schneller in China der Markt Richtung Elektrofahrzeuge geht, umso schwieriger wird das aktuell, gerade für deutsche und eben internationale Hersteller.
Wie hat sich denn, Florian, die Nachfrage für E-Fahrzeuge im Handel in der letzten Zeit entwickelt? Also gibt es da zumindest, was E-Autos auf dem Gebrauchtwagenmarkt angeht, positive Nachrichten?
Ja, das ist auch ein zweischneidiges Schwert. Also ich finde es immer ganz interessant, das Thema wird immer noch so als neues Thema behandelt. Albert und ich kennen uns seit 2012, wo wir gemeinsam in Peking auf einem Projekt waren. Albert auf der BCG-Seite, ich auf der BMW-Seite, wo es schon um Elektromobilität ging. Das heißt, für uns alle hier ist das kein neues Thema mehr. Aber trotzdem sehen wir eben, dass teilweise über 70% der Bevölkerung noch keine richtigen Berührungspunkte mit Elektrofahrzeugen hatten. Und deswegen ist natürlich das Thema Elektromobilität noch immer ein Thema mit viel Erklärungsbedarf. Und das schlägt sich auch in der Nachfrage nieder. Wir müssen in diesem Jahr aber ganz stark zwischen Neufahrzeugen und Gebrauchtfahrzeugen unterscheiden. Denn endlich, muss ich sagen, fährt der Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge dieses Jahr hoch. Und da sehen wir, wenn ich in die Zahlen gucke, dass wir knapp 36%, 37% mehr Angebot auf dem Gebrauchtwagenmarkt bei E-Fahrzeugen haben und gleichzeitig die Nachfrage aber nochmal mehr gestiegen ist, also um knapp 60% in der gleichen Zeit. Das heißt, wir haben einen Nachfrageüberschuss, obwohl das Angebot auch gerade sehr stark wächst. Auf der Neufahrzeugseite haben wir natürlich die Nachwirkungen der fehlenden Prämie, die sich auch weiterhin widerspiegelt in einer zögerlichen Nachfrage. Gleichzeitig immer höhere Angebotspreise für Neufahrzeuge. Das heißt, wir haben einen 18-prozentigen Rückgang bei der Nachfrage für Neufahrzeuge aktuell und gleichzeitig aber auch weniger Angebot. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Hersteller gerade, auch wenn es um Leasingraten geht, keine attraktiven Konditionen bieten können, um diesen Neuwagenmarkt im Elektrobereich anzukurbeln.
Also ist es tatsächlich eine Frage des, sage ich mal, Ankurbelung des Bedarfs so ein bisschen, also eben, dass die E-Prämie dann doch fehlt?
Naja, also es ist nicht so eindimensional und das finde ich immer schwierig, wenn diese Presseartikel rauskommen, wo dann eben ein Grund genannt wird. Es ist so ein vielschichtiges Thema. Auf der einen Seite ist natürlich viel Erklärungsbedarf, aber auf der anderen Seite, deswegen meinte ich vorhin, dass endlich der Elektro-Gebrauchtwagenmarkt anläuft, ist es so ein wichtiger Bestandteil, weil ich natürlich als Neukunde auch wissen möchte, wie viel mein Fahrzeug im zweiten Teil des oder im nächsten Zyklus wert ist und dass ich mir hier nicht ein Problem einkaufe mit einem Neufahrzeug, das ich nicht genau verstehe. Und wenn ich jetzt eben sehe, dass es eine gesunde Nachfrage und auch ein gesundes Angebot für 3 bis 5, 6 Jahre alte Fahrzeuge gibt, dann weiß ich ganz genau, was wird mich denn dieses Elektrofahrzeug die ersten 3, 4, 5 Jahre, die ich das plane zu halten, am Ende auch kosten. Und ich glaube, das ist ein Treiber für eine steigende Nachfrage. Dann haben wir, sprechen wir sicherlich heute auch drüber, natürlich Themen wie Batteriezertifikate, die eingeführt werden, um dann auch Sicherheit zu geben, dass mein Fahrzeug mit diesem großen Kostenpunkt Batterie abgesichert ist. Und natürlich wird der Autohandel auch immer professioneller, das Thema zu erklären, Probefahrten bereitzustellen oder auch die eigenen Mitarbeiter zu schulen oder vielleicht sogar in Elektrofahrzeuge zu setzen als Dienstwagen, damit das Thema auch authentischer erklärt werden kann. Ja, also so gibt es auf beiden Seiten, auf der positiven Treiberseite natürlich viele positive Entwicklungen und auf der anderen Seite natürlich Faktor Preis, Faktor Ladeinfrastruktur und so weiter, die immer noch einer höheren Neudeutsch Adoption für Elektrofahrzeuge im Weg stehen.
Florian, vielleicht darf ich hier kurz direkt einhaken, weil ich glaube, du hast da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das ist das Thema Gebrauchtwagenmarkt, weil der Gebrauchtwagenmarkt ist schon die zentrale Voraussetzung, um den Neuwagenmarkt anzukurbeln, ja. Stichwort Restwerte. Jetzt ist es ja so, ein Großteil der Elektrofahrzeuge werden de facto geleased, viele davon auch als Geschäftsfahrzeuge. Das heißt, das Thema Restwerte ist nicht nur jetzt sozusagen in der absoluten Größenordnung hochrelevant, sondern eben auch der zentrale Einflussfaktor für die Leasingrate der Fahrzeuge. Und da ist es eben so, dass man in den Daten sieht, dass die Restwerte der Elektroautos deutlich unter denen der Verbrenner liegen. Also da reden wir teilweise über eine Lücke von bis zu 10%. Und das schlägt sich natürlich auch in den Leasingraten nieder. Und wenn wir es jetzt schaffen, dass ein Gebrauchtwagenmarkt wirklich in Gang kommt, dass sich die Restwerte stabilisieren, dann werden wir damit automatisch auch eine größere Nachfrage wieder sehen auf der Neufahrzeugseite.
Ja, genau. Und das Entscheidende da ist aber, dass diese guten Leasingraten für gebrauchte Elektrofahrzeuge nicht alle herstellergestützt sind. Ja, das ist ja auch oft der Fall, dass der Preis gar nicht ein echter Preis ist, der den echten Restwert widerspiegelt, sondern dann wiederum unterstützt wird oder subventioniert wird vom Hersteller. Und das ist nicht nachhaltig. Ja? Also da haben wir immer noch einen Weg zu gehen, dass die Restwerte für Elektrofahrzeuge auch von alleine sich stabilisieren. Und genau, da gibt es dann halt Faktoren, die der Autohandel heute schon einsetzt, das, wie dieses genannte Batteriezertifikat, wo ich weiß, okay, wenn ich den Gesundheitszustand meiner Batterie zertifiziert habe, verteste und dann auch transparent mit ins Angebot integriere, dann habe ich bis zu 40% mehr Anfragen auf dieses Fahrzeug. Und das heißt, ich kann da auch im Kleinen natürlich helfen, dem großen Trend gegenzusteuern und dann eben doch mein Angebot attraktiv zu gestalten und dementsprechend auch Nachfrage zu generieren.
Stehen wir nicht auch so ein bisschen davor, also dieses Problem, was wir in China sehen, wir haben eine Überproduktion in China, also werden mehr Autos produziert, als am Ende verkauft werden können. Teilweise werden die Autos ja schon neu in Gebrauchtwagenhandel verkauft, mit teilweise 30% Abschlägen in China. In der EU hat man so ein bisschen Angst, dass diese Überproduktion, die man in China hat, irgendwann nach Europa schwappt. Gibt es da eine Gefahr auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist das nicht auch eine Chance für die E-Mobilität, Albert? Wenn wir plötzlich einen ganzen Schwung günstiger E-Autos bekommen, die, wie wir ja wissen, mittlerweile sowohl von der Technik her als auch von der Verarbeitungsqualität her auf einem vernünftigen Stand sind?
Also das ist so, ich würde sagen, das ist eine Chance für die E-Mobilität. Ich würde sogar als Chance auch für die Automobilindustrie in der Summe sehen. Aber vielleicht mal die zwei Dinge kurz separat betrachtet. Wir haben uns mal angeschaut, die Bundesregierung hat ja mal ein Ziel ausgerufen, 15 Millionen E-Autos auf unseren Straßen in 2030. Ich glaube, mittlerweile kann man mit fester Überzeugung sagen, das wird unrealistisch, dass wir das erreichen. Aber auch schon vor ein, zwei Jahren haben wir gesagt, wenn wir das Ziel erreichen, dann wird das nur gehen mit günstigen, / attraktiven Fahrzeugen, die offenkundig nicht nur von europäischen Herstellern produziert sind. Das heißt, auch dort wäre ein sehr starker Beitrag eben über chinesische OEMs. Das hätte entsprechend natürlich auch Auswirkungen auf das Thema CO2-Emissionen, wo man sich ja in Deutschland und Europa auch zumindest mal ein entsprechendes Ziel gesetzt hat. Ne? Und natürlich auch für den Konsumenten, der mit Sicherheit entsprechend attraktive Autos für ein günstiges Geld auch bekommt. Ich sehe aber auch eine Chance für die Automobilindustrie, weil ich glaube, es kommt damit einfach ein neuer Wettbewerb rein, der wird auch uns helfen, Innovationen wieder sagen wir, in den Vordergrund zu rücken. Der wird uns helfen, wieder effizienter zu werden. Und das haben wir bitter nötig. Ne? Wir sehen es jetzt, China ist das eine, aber wie schnell sich auch die Situation mit USA drehen kann. Und dann bricht ein Markt weg und wir haben Zölle. Und die einzige Chance, die wir an der Stelle haben werden, ist einfach noch effizienter zu werden, noch innovativer zu werden. Da glaube ich auch fest dran. Wir haben viel Kompetenz in der Industrie, in Deutschland und in Europa. Aber so ein bisschen, sagen wir, das Feuer wieder zu entfachen, ne, und auch diesen Handlungsdruck zu erzeugen, das ist in all den Herausforderungen, die wir gerade sehen, sicherlich ein positives Element aus China heraus.
was natürlich auch wieder beim Handel am Ende landet. Ich meine, der Handel freut sich auch, wenn mehr Autos da sind, mehr Auswahl ist und mehr Kunden kommen, die sich dafür interessieren. Aber wir haben immer noch so ein bisschen bei der E-Mobilität das Problem, dass es so gewisse Hürden gibt. Und das sind ja teilweise irrationale Hürden, so Reichweitenangst, was man ja heute fast nicht mehr haben muss. Selbst Autos um 25.000 Euro haben eine Reichweite von teilweise knapp 400 Kilometern. Wir haben aber immer noch, glaube ich, ein Problem der Infrastruktur. Also wir haben sehr viel in der Ladeinfrastruktur gemacht worden. Aber es fehlen Schnelllader. Also die Menge an Schnelllader, die wir so in Deutschland verteilt auf dem Bundesgebiet haben, ist relativ dürftig. Also alles, was so 100 Kilowatt und mehr ladet. Ist das weiterhin oder ist das auch ein Problem, mit dem der Handel umgehen muss, argumentativ umgehen muss im Moment, um ein bisschen mehr an die Kunden, ein bisschen mehr in das E-Auto reinzuholen?
Also ich glaube, das ist auch wieder sehr multidimensional, ja, weil es nämlich nicht unbedingt nur das Laden ist, sondern es fängt ja schon damit an, dass sich sehr viele neue Modelle und auch sehr viele neue Marken auf dem Markt jetzt sehe als Endverbraucher und erstmal gar nicht weiß, was bedient jetzt eigentlich meine Bedürfnisse richtig. Ja? Ich meine, jeder weiß, was ein Golf ist und weiß, dass das ein Volkswagen-Produkt ist, aber selbst ein ID3 oder ID7 oder so wird noch nicht so bekannt sein, ja, dass das wirklich ein Volkswagen ist. Dann ist die Designsprache auch noch bei vielen Herstellern deutlich verändert in der Elektromobilität. Das heißt, auch da gibt es wieder mehr Erklärungsbedarf oder Beratungsbedarf. Ja. Dann habe ich die ganzen neuen Marken, teilweise aus China, teilweise aber auch aus Nordamerika, teilweise aus Korea, mit Modellnamen oder Modellkategorien. Und da fängt es ja erstmal an, ja, dass der Kunde den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und das heißt, da muss ich klar wissen, was jetzt außerhalb des attraktiven Preises oder der attraktiven Leasingrate ist denn jetzt wirklich das richtige Fahrzeug für mich. Das ist mal Punkt eins. Das zweite ist natürlich das Vertrauen in Elektromobilität. Also wie weit komme ich wirklich? Jetzt steht da 400 Kilometer, aber komme ich auch wirklich 400 Kilometer oder sind das am Ende nur 150 im Winter oder so? Da gibt es ja auch die größten Mythen und Horror-Stories. Dann, wie du sagst, die Ladeinfrastruktur. Ich selbst wohne zur Miete, aber in einem Haus mit einer Garage. Ich hatte im Auto-Abo ein Jahr ein Elektrofahrzeug, habe es jetzt nicht mehr. Das Laden war auch ein Grund. Ich konnte eine Wallbox nicht bei mir installieren, weil meine Infrastruktur zu Hause das nicht zulässt, von der Gesamtkapazität her. Das heißt, ich hätte mit meinem Vermieter sprechen müssen, können wir da gesamthaft was tun am Haus, damit ich dann meine Wallbox und so weiter. Ich habe dann, darf man glaube ich gar nicht, aber ich sage es trotzdem, ist ja schon lange her, an der Haushaltssteckdose dann immer geladen und habe dann immer angesteckt, wenn es halt bei 70-75% Restreichweite war, damit ich gar nicht in die Situation komme, dass ich mich damit irgendwie während der Fahrt kümmern muss. So, und es war, muss man dazu sagen, es war ein Tesla, das heißt, es wäre sogar noch einfach gewesen, weil Tesla eine sehr gute und verlässliche Infrastruktur hat und gleichzeitig, wie du sagst, gibt es zu wenig Ladepunkte und es ist vor allem immer noch, ich glaube, jeder, der ein Elektrofahrzeug schon länger mal ausprobiert hat als eine Probefahrt, hat es schon mal erlebt, dass man zu einer Ladesäule fährt und dann genau die funktioniert gerade nicht. Ja? So. Das heißt, diese Sachen gibt es, aber es wird immer weniger und es wird immer besser. Und es ist eigentlich nur noch einer von vielen Gründen, die aber sagen nicht komplett ungelöst sind. Ja? Und trotzdem muss man sie ernst nehmen. Und das fängt dann im Handel, in der Beratung eben schon an, zu sagen, ja, guck mal, ich fahre seit 3 Jahren elektrisch als Verkäufer und ich kann dir sagen, meine Erfahrung ist die und die mit allen Vor- und Nachteilen, damit einfach der Kunde weiß, worauf er sich einlässt, ja, mit allen Vor- und Nachteilen und dann für sich selbst entscheiden kann, passt das zu meinem Mobilitätsbedürfnis oder passt es eben noch nicht? Muss ich noch warten, bis die Reichweiten noch besser werden, bis die Fahrzeuge noch günstiger werden, bis die Ladeinfrastruktur noch besser wird oder bis das Vertrauen in diese neue Marke oder diese neue Fahrzeuggattung, die mir hier präsentiert wird, bei mir so sitzt, dass ich sagen kann, okay, fühle ich mich wohl, so viel Kapital an so ein Produkt zu binden. Denn man muss ja immer noch oder darf nicht vergessen, dass für 50% der Deutschen das Auto die größte Investition im Leben ist. Ja? Denn 50% der Deutschen haben kein Immobilieneigentum. Die anderen 50%, für die ist es halt die zweitgrößte Investition. Also das macht es auch nicht viel besser. Ja? Das heißt, es will wohl überlegt sein. Dann ist es natürlich klar, dass ich auf die Ängste und Sorgen schon im Beratungsgespräch eingehen muss.
Aber Albert, was sind denn so die Hauptschlüssel oder die Schlüsselpunkte generell, die, wie wir in anderen Märkten sehen, warum dort E-Mobilität schneller adaptiert wird als zum Beispiel in Deutschland?
Also es gibt nie den einen Grund, es ist immer eine Kombination aus mehreren Faktoren. Also wenn man sich jetzt mal Norwegen anschaut, als sicherlich den zentralen Vorreiter, ne, dann sehen wir natürlich, also vielleicht mal andersrum, ne, Kaufgründe für ein Auto, das Thema Preis ist immer sehr hoch. Ne? Wenn man sich Norwegen anschaut, dann haben die zwei Sachen gemacht. Die haben zum einen Elektrofahrzeuge incentiviert und Verbrenner desincentiviert. Ne? Also ein ganz starker kommerzieller preislicher Anreiz zu wechseln auf Elektromobilität. Gleichzeitig hat man natürlich sehr stark in das Thema Ladeinfrastruktur investiert. Jetzt ist sozusagen mal Norwegen oder zumindest mal die Ballungsgebiete betrachtet natürlich auch deutlich überschaubarer im Sinne, wo die Menschen im Kern sich eben bewegen, als wenn man jetzt auf Deutschland oder andere Länder blickt. Ne? Aber es ist schon genau diese Kombination, also kommerziell sehr stark die Anreize schaffen und einfach die Hürden, die wir aktuell an vielen Stellen sehen. Ehrlicherweise, ich glaube, ist das oftmals mehr ein psychologisches Thema als ein reelles Thema. Ne? Aber die hat man dort sehr stark und staatlich gesteuert zurückgenommen. Ne? Jetzt muss man natürlich auch sagen, Norwegen ist ein Land, was sich das leisten kann, was natürlich einen starken Haushalt hat. Da geht das deutlich einfacher vonstatten als mit den Herausforderungen, die wir aktuell in Deutschland sehen. Ne? Vielleicht nochmal ein Satz bei dem Thema Ladeinfrastruktur. Es ist natürlich schon ein Henne-Ei-Problem und wir sehen es ja bei den Anbietern und Betreibern der Infrastruktur, dass dort die Business Cases aktuell nicht aufgehen, weil die Auslastung der einzelnen Lader zu gering ist. Das heißt, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, wir brauchen mehr Ladeinfrastruktur und eine größere Abdeckung, aber auf der anderen Seite, wenn ich nicht mal die Ladeinfrastruktur komplett auslaste, die ich heute habe, sodass die Anbieter Geld verdienen können, ist natürlich auch schwierig, sozusagen die Investitionen in der Kürze der Zeit weiter nach oben zu fahren.
Ja, wir sehen das in den Zahlen auch. Also aus dem MQ-Report weiß ich, die Adaption von E-Autos im Osten Deutschlands ist geringer als im Westen. Was aber auch daran liegt, oder was man dann noch daran erkennen kann, dass es im Osten viel weniger Ladestationen gibt als im Westen. Also das ist viel ausgedünnter. Auch natürlich geografisch bedingt, weil eben mehr in den großen Ballungszentren stattfindet. Aber das ist eben tatsächlich ein Problem. Und wenn man mit Händlern spricht, die eben im Osten sind und ein bisschen ländlicher unterwegs sind, dann sagen die halt, ja, aber hier ist ja keine Ladesäule. Mhm. Wo sollen die Leute ihr Auto aufladen, wenn sie unterwegs sind? Und viele bewegen sich ja nur in einem Umkreis von, sag ich mal, 100 Kilometern, wo sie einkaufen, wo sie Freunde haben. Und wenn da halt nicht geladen werden kann und wenn man eine Situation hat wie bei dir zu Hause, dass ich keine Wallbox installieren darf, dann fällt für mich das E-Auto dann natürlich weg.
Also ich glaube, man muss natürlich auch sagen, das korreliert mit der Kaufkraft. Ne? Man sieht es natürlich in eher strukturschwächeren Gebieten, haben wir auch eine niedrigere Penetration. Warum? Weil natürlich Elektroautos immer noch sozusagen im Preis erstmal höher positioniert sind als Verbrenner. Wir haben vorhin über die Herausforderungen bezüglich der Restwerte gesprochen, Gebrauchtfahrzeugmarkt. Das heißt, es gibt eigentlich noch nicht das attraktive Angebot, was sozusagen das komplette Spektrum von wie auch immer Premium, Luxus bis eben zu unteres Ende vom Volumen abdeckt. Ich glaube, das manifestiert sich dann auch in der Penetration jetzt in den einzelnen Gebieten. Was aber schon wieder interessant ist, gerade in den Speckgürteln, also mehr um die großen Metropolen herum, da sehen wir eher eine höhere Penetration, weil eben viel Eigentum, Photovoltaik sozusagen auf dem Dach, die Wallbox in der Garage und dann ist das natürlich auch eine fantastische Lösung. Und ich glaube, ehrlicherweise, ich sehe gar nicht das Problem bei den Schnellladern sozusagen auf der Autobahn etc. Wir haben auch viele Ladedaten ausgewertet. Der Großteil lädt zu Hause oder in der Arbeit oder sozusagen wo auch immer man am Ende hinfährt. Die wenigsten laden wirklich entlang der Route. Ich glaube, der größere Unlock sozusagen, ist genau dort, Florian, was du schilderst, sozusagen bei denjenigen, die eher in Wohnungen etc. wohnen, wo man eben nicht selber die Wallbox installieren kann. Jetzt wurden ja gesetzlich zwar ein paar Herausforderungen geschafft für die Immobilienwirtschaft, aber man muss natürlich sagen, in der Realität herrscht dann noch der deutsche Bürokratismus, die Eigentümergemeinschaften, die Stadtwerke etc. Und am Ende des Tages führt es einfach dazu, dass die Lademöglichkeiten in solchen Situationen nicht immer gegeben sind.
Ja, aber es ist nicht alles schlecht. Also wir haben ja viel auch über den Preis oder die Preiserreichbarkeit gesprochen und man muss auch schon sehen, dass der Trend in die richtige Richtung geht. Also wir haben gegenüber 2023 knapp 15-16% Preisreduktion im Schnitt von Elektrofahrzeugen. Das heißt, die Fahrzeuge werden erreichbarer. Trotzdem sehen wir, dass ungefähr 38.000 Euro der Durchschnittspreis ist von Elektrofahrzeugen auf unserer Plattform und die Zahlungsbereitschaft ungefähr 30% drunter liegt. Ja, das heißt, da ist noch ein Delta und ich meine, Durchschnittswerte, ja, das weiß der Berater unter uns noch viel besser, sagen am Ende nicht immer die Wahrheit, sondern es kommt natürlich auf die verschiedenen Segmente drauf an und da haben wir gerade im unteren Segment eben ein Riesendelta zwischen ja, Zahlungsbereitschaft oder auch Kaufkraft und dem Preis am Ende. Und deswegen sehen wir auch zum Beispiel, dass neue Konzepte wie Gebrauchtwagen-Leasing auch attraktiver werden für neue Kundengruppen, die vielleicht zum ersten Mal ein Fahrzeug leasen, zum ersten Mal ein Elektrofahrzeug fahren und diese beiden neuen Trends dann zusammenkommen. Ja? Also es gibt schon positive Entwicklungen und die Nachfrage, wie gesagt, ist da. Also muss ich auch kurz mal gucken, denn genau, 58% sind im Jahresvergleich an Elektrofahrzeugleads dieses Jahr mehr als letztes Jahr. Und trotzdem gehen die Standtage ein Stück weit nach oben, um ungefähr 20%. Das heißt, so richtig trifft sich Angebot und Nachfrage noch nicht, aber ich würde mal leicht optimistisch in die Zukunft blicken, denn die Entwicklung geht in die richtige Richtung, dass wir vielleicht nicht die Zahlen treffen, die Regierung mal vorgegeben hat, aber dass wir uns trotzdem in eine elektrifiziertere Zukunft bewegen.
Das hat, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun, oder ich glaube, die Beschleunigung wird kommen, weil wir auch einen Wandel nicht nur sehen in der Antriebstechnologie, sondern auch wie Autos betrachtet werden. Jeff Williams, ehemaliger Apple-CEO, hat mal gesagt, das Auto ist das ultimative Mobile-Device. Also vor 10 Jahren mal in irgendeiner Diskussion gesagt. Und wir erleben, dass Autos ein bisschen zu einer Commodity werden. Also das heißt, es ist nicht mehr so die große Anschaffung, dass ich für 10 Jahre oder 7 bis 10 Jahre mache und wo der Nachbar dann große Augen macht, wenn ich es dann vorführe und so weiter, wie das früher war. Sondern es ist auch nicht Fast Fashion, aber es ist irgendwas dazwischen. Also es ist eine austauschbare Geschichte. Das Leasing, Gebrauchtwagen-Leasing, überhaupt das Leasing, spielt eine große Rolle. Wir haben, kann ich schon mal verraten, in der neuen Ausgabe des MQs so ein paar Leasingzahlen bekommen und Umfragen bekommen, wo wir genau sehen, dass das Interesse an Leasing steigt, dass das Interesse daran steigt, dass also zu einem bestimmten Prozentsatz natürlich, eine Leasingrate, das ist immer ganz wichtig. Aber wenn ich so eine Leasingrate so zwischen 2% und 4% habe, so in diesem Bereich, dann sind die Leute interessiert und dann können sie sich vorstellen, eben auch ein Auto sich zuzulegen, auch in einem kürzeren Laufzeiten. Also nicht mehr 4 Jahre, sondern 2 Jahre und runtergehend. Wir erleben also diesen Wandel hin zu einem Fahrzeug, auch weil sich Technologien in den Fahrzeugen natürlich schneller verändert, was schneller ausgetauscht wird. Was dann wieder was mit den Restwerten für die Händler macht und so weiter, beziehungsweise für die Hersteller. Aber Albert, das Spannende ist ja, dass eben tatsächlich so ein Umdenken stattfindet und das Auto zu einem Smartphone wird. Vielleicht in dem Sinne, dass ich auch alle 2 Jahre austausche, weil ich die neue Technologie haben will.
Jetzt bin ich gespannt auf die Antwort.
Also ich glaube, da lohnt sich natürlich immer der Blick Richtung China, weil gerade in dem Trend ist China definitiv Vorreiter. Und wenn man sich Hersteller eben wie Xiaomi anschaut, dann haben die ja sozusagen genau diesen Gedanken nicht nur aufgegriffen, sondern in die Realität umgesetzt. Also sprich, ein Smartphone-Hersteller baut eben ein Auto mit der perfekten Integration, also des Smartphones, des Ökosystems, eben auch ins Fahrzeug. Ne? Und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Wir haben viele chinesische Fahrzeuge, auch europäische Fahrzeuge zerlegen lassen und mal angeschaut, wie viel Materialkosten stecken eigentlich dort drin und in welchem Bereich. Und das ist schon nochmal ganz interessant, weil also A, sind Chinesen natürlich deutlich günstiger in der Summe, ne? Aber man merkt, die legen das Geld auch an anderen Stellen ins Auto, nämlich genau bei dem Thema Technologie, Infotainment, als auch beim Innenraum deutlich weniger quasi in den Außenbereich, in die Außenhaut, Karosserie und Fahrwerk, ne? Und ich glaube, das ist sozusagen Sinnbild dieses Wandels, wo sozusagen unsere klassischen Hersteller ja eher aus eben genau Fahrwerk, Design etc. kommen und die Chinesen das Auto eigentlich viel mehr von innen nach außen denken und auch die Kunden das Auto entsprechend wahrnehmen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob man wirklich in diese Richtung geht. Man wird ein Auto nur 2 Jahre fahren und wechseln, weil am Ende des Tages die Ökonomie kann man nicht austauschen und es ist einfach ein sehr teures Produkt und der Wertverlust in den ersten Jahren ist einfach am höchsten. Das heißt, wenn man ein Auto einfach nur 2 Jahre fährt, dann wird das auch auf die Zeit gerechnet immer teurer sein, als wenn man es eben 3 oder 4 Jahre hält und fährt. Insofern, ich glaube, es gibt den Wunsch, in diese Richtung zu gehen. Ich glaube, wir werden immer mehr Möglichkeiten sehen und auch Flexibilisierung. Aber ich glaube auch, es gibt irgendwo eine natürliche Grenze, einfach getrieben über das Budget und sozusagen die Economics des Geschäftsmodells, die dahinter stecken.
Aber wenn ich da kurz einhaken darf, wir sehen ja jetzt schon, wenn ich auf manche Hersteller-Webseiten gehe, da kriege ich keinen Preis mehr angezeigt, da kriege ich nur eine Leasingrate angezeigt, also auch aufs Privatkunde. Wir sehen ein massives Wachstum beim Privatleasing, auch bei Neuwagen. Und wir sehen eben auch gleichzeitig, dass die Laufzeiten, die angeboten werden, dann natürlich zu höheren Abopreisen bzw. Leasingraten, aber dass die kürzer werden. Ist dieser Trend nur, sage ich mal, marginal, weil ich zufälligerweise drauf geguckt habe? Oder ist es ein allgemeiner Trend? Weil wir sehen auch Volvo zum Beispiel, die mit ihrem Auto-Abo große Erfolge gefeiert haben. Ich glaube, die machen mittlerweile 15% des Umsatzes bei Volvo, ist nur Auto-Abo.
Also ich würde das eher auf den anderen Trend zurückführen, die Simplifizierung. Ich glaube, immer mehr Kunden wollen es einfach haben, ne? Und sind halt gewohnt, Musik habe ich ein Abo bei Spotify, zum Fernsehen bin ich bei Netflix oder ähnliches. Warum ist Auto so kompliziert und ich muss mir noch eine Versicherung besorgen und mich um den Service kümmern und dann Reifenwechsel und dieses und jenes. Und dieses Problem löst man eben zunehmend über Subscription-Modelle, Auto-Abos etc. Was wir schon sehen, ist, dass oftmals am Ende die Zeitdauern sich wieder in ein relativ ähnliches Niveau bewegen. Ne? Also selbst wenn man die Möglichkeit hat, sozusagen ein Abo nur für ein paar Monate abzuschließen oder für 12 Monate, dass die meisten Kunden am Ende das Auto trotzdem 24, 36 oder 48 Monate halten. Aber der zentrale Hook erstmal einfach diese Einfachheit ist. Ne? Ich habe einen Preis, alles steckt drinnen, ich muss mich um nichts kümmern. Ich habe sozusagen nicht ein Restwertrisiko, ein Servicerisiko, ein Gewährleistungsrisiko etc. Das ist schon ein Thema, was wir sehr stark sehen.
Ja, das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Also ich habe als Autofan schon alles ausprobiert, was es da gibt. Unter anderem eben auch verschiedene Auto-Abo-Anbieter, Leasing jetzt auch aktuell. Und ich muss sagen, ich hatte schon zweimal den Fall, wo ich eigentlich als Kunde dann nach meiner 12 Monats oder das erste Mal waren es nur 9 Monate Laufzeit gerne verlängert hätte. Leider war das Fahrzeug dann schon mit einer Rückkaufoption vom Hersteller dann versehen und dann konnte ich das nicht verlängern und bin dann am Ende auf ein anderes Modell gegangen, weil ich da nach dem Preis gegangen bin. Ne? Das heißt, es ist natürlich auch gefährlich. Diese Spirale kannst du nicht nach unten immer weiter drehen. Du hast vielleicht einen Hook mit einem günstigen Preis, aber der Kunde kommt ja dann nach 12 Monaten wieder und erwartet das Gleiche. Das heißt, bei dem einen Auto-Abo-Provider bin ich eigentlich in der Customer Lifetime Value nach unten gegangen. Ja, weil ich gemerkt habe, oh, das Auto, was ich vorher für den Preis bekommen habe, hat jetzt den Preis. Das heißt, ich gehe eine Autokategorie runter, habe dann gemerkt, oh, passt eigentlich für mich und bin dann nochmal runtergegangen. Wäre aber vielleicht bereit gewesen, einen Preis dazwischen oder sogar den alten Preis zu zahlen, wenn ich es hätte weiterlaufen lassen können. Das heißt, da haben sie mich nicht perfekt abgeholt. Mittlerweile habe ich wieder eher ein Leasingfahrzeug, weil mich das auch nach 4 oder 5 Zyklen etwas genervt hat, dann am Ende musst du dann die Schäden noch abwickeln und so. Und dann hast du immer irgendwie an der Felge irgendwas oder so. Und das ist schon Stress oder auch mentale Belastung, ja, wenn man merkt, okay, ich habe noch 2 Monate Zeit und muss das irgendwie vorher regeln oder auf die Kulanz hoffen. Ja, das heißt, ich bin persönlich davon überzeugt, dass es für eine gewisse Lebensphase in jedem Leben das Angebot Auto-Abo, dass das reinpasst. Ja? Ich glaube aber nicht, dass das etwas ist, was du startest und dann für immer so beibehältst. Deswegen fand ich gut, wie du sagst, das ist wie ein Hook. Ja? Und wenn du dann sagst, okay, was verändert das im Konsumentenverhalten, dann ist es tatsächlich so wie eine Subscription oder wie so etwas wie früher, dass man irgendwie einen Mobilfunkvertrag hatte und für 1 Euro kam noch das Handy dazu und nach 2 Jahren konnte man verlängern und wieder 1 Euro neues Handy. Ne? Und ich muss sagen, meine Erfahrung mit gerade auch war es wie gesagt ein Tesla mit der Elektromobilität war, dass ich als Auto-Nerd mit Benzin im Blut dann eher sage, ich freue mich nicht über den Model 3 Performance, den ich da hatte, weil mir das im klassischen Sinne nicht das gleiche gibt wie vielleicht mein verbrennungsmotorisch angetriebenes Fahrzeug. Es hat mir aber andere Dinge gegeben. Ja, es hat mich gemäßigter fahren lassen. Ich hatte Spaß daran, vielleicht die extra Kilometer zu gewinnen durch eine defensivere Fahrweise. Natürlich beim Laden oder auch beim Parken mit den Kindern, die dann die Spiele ausprobieren konnten und so. Das sind dann andere Glücksmomente, sage ich mal, in der Eigentumsphase dieses Fahrzeugs oder Besitz- oder Nutzungsphase. Aber ich würde den nächsten nicht mehr als Performance-Modell nehmen, sondern eher als Basismodell, weil ich dann auch noch perfekte Preis-Leistungs-Balance habe und hätte dann aber extra Budget für mein Wochenendauto, was ich dann vielleicht als Petrolhead dann vielleicht doch verbrennungsmotorisch angetrieben habe, dafür weniger bewege, also auch nicht unbedingt umweltschädlicher bin. Aber genau, deswegen kann ich mir vorstellen, dass selbst in den jüngeren Generationen jetzt, die nicht unbedingt uninteressiert sind am Auto, dass dann vielleicht dieses Alltagsfahrzeug optimiert wird in Richtung Preis-Leistung. Und dass das aber nicht bedeutet, dass es nicht noch Raum gibt, starke Emotionalität, starke Marken zu schaffen, starke Produkte, die dann auch in der Zahlungsbereitschaft in einem Premium- oder Luxussegment liegen werden.
Das ist, glaube ich, auch so. Also find das spannend, was du gerade aus deiner eigenen Kundensicht berichtet hast. Und das bringt mich dann aber auch zur Frage, ja, wie stellt sich denn der Handel jetzt tatsächlich da auf? Also wir haben einerseits, was ich auch sehr, sehr interessant finde, was Albert sagte, mit der Simplifizierung, dass Leute wollen immer einfachere Pakete haben, wo alles drin ist, wo sie nicht nachdenken müssen. Auf der anderen Seite haben wir einen sehr komplexen Markt, hast du eben auch drüber gesprochen, Florian, wo eben wahnsinnig viele Marken da sind, die man gar nicht kennt und neue Technologien, die man vielleicht nicht kennt. Also wie kann sich der Handel in dieser ganzen Gemengelage da aufstellen, weil das klassische Autokauf, klassische Autohaus, so in dem Sinne gibt es ja da nicht mehr. Es muss einerseits digital sein, weil wir erwarten diese Amazonisierung des Kauferlebnisses, dass ich auch schon online vorher vielleicht auswählen kann, was ich gerne hätte. Auf der anderen Seite, ein Auto ist eine große Anschaffung, will ich vorher mal angefasst haben, vielleicht auch mal gefahren sein, wie sich es anfühlt. Also wie soll der Handel damit umgehen?
Ja, also ich glaube, Amazon ist ein gutes Stichwort. Ich glaube nicht, dass die Kaufentscheidung, dass der Kaufentscheidungsprozess so läuft, wie das bei anderen Gütern passiert mit weniger Kapitalbindung, sondern dadurch, dass, wie gesagt, das Fahrzeug so einen hohen Wert hat und dementsprechend auch so eine wichtige Investitionsentscheidung im Leben ist, ist dieser Online-Offline-Übergang extrem wichtig. Und ich glaube, dass wir da als Industrie, aber auch der Autohandel noch einen weiten Weg zu gehen hat, dass wir diese Brüche, die da entstehen in dem Kaufentscheidungsprozess, dass wir die überbrücken und dass wir diesen Kaufentscheidungsprozess von dem ersten Interesse bis zum Abschluss besser orchestrieren. Das heißt, vielleicht möchte ich als Kunde mich online erstmal informieren, aber dann möchte ich es doch mal anfassen oder mal Probe fahren, dann fahre ich zum Händler und dann muss es natürlich auch bereitstehen. Dann gehe ich vielleicht wieder zurück nach Hause und überlege mir zwischen meinen 2, 3 Optionen, was das Beste ist. Das mache ich aber dann digital. Schließe vielleicht sogar digital ab, möchte dann aber auch ein gutes Erlebnis haben, wenn ich das Auto übergeben bekomme. Das heißt, dieser Kaufentscheidungsprozess hat sehr viele Schritte und als Autohändler muss ich überlegen, wie schaffe ich es, dass ich nicht immer wieder in jedem Schritt von vorne anfange. Ja? Einmal ist ein Prozessschritt, welches Fahrzeug ist das Richtige für mich? Der nächste Prozessschritt ist Finanzierung, Leasing, Cash, gebraucht, neu, was ist da für mich das Richtige? Ja? Das dritte ist die ganzen Zusatzprodukte, brauche ich eine Versicherung, welche ist da die richtige, bis hin zu den Fußmatten, die ich mir gerne noch reinlegen lasse am Schluss, dass ich eben nicht immer wieder den Kunden neu gewinnen muss für mein Zusatzprodukt, erst das Metall und dann alles, was darüber hinauskommt, sondern dass ich diesen Entscheidungsprozess eben perfekt orchestriere und diesen, neudeutsch, diesen Lead, diesen Kaufinteressenten eben perfekt leite, damit an jedem Prozessschritt das richtige Angebot auch gefunden werden kann.
Wie ist das in China? Vielleicht ein kurzer Einblick von dir, Albert. Wie laufen da die Prozesse? Wird da mehr online gekauft oder ist da auch noch klassisch Autohaus angesagt?
Also wir sehen in China natürlich schon die Tendenz, dass mehr direkt gekauft wird. Also OEMs, die direkt Fahrzeuge vertreiben, zu einem ganz großen Anteil online, aber auch mit eigenen Vertriebsformaten. Ne? Das darf man nicht vergessen, dass natürlich der chinesische Käufer signifikant jünger ist. Also wenn ein durchschnittlicher Neuwagenkäufer in Deutschland, weiß ich nicht, irgendwo jenseits der 50 ist, dann sind wir in China in der Größenordnung 30 Jahre. Das heißt, die sind natürlich auch viel digital affiner. Und wir haben eben auch Fahrzeuge, die sozusagen im Preispunkt auch niedriger sind im Durchschnitt als in Deutschland. Insofern, ich glaube schon, dass das natürlich etwas die Tendenz zeigt, was ist mit Digitalisierung und der digitalen Customer Journey möglich. Aber, und das ist ein sehr großes Aber, man darf nicht vergessen, das funktioniert immer ganz, ganz wunderbar, wenn man Produkte hat, die sehr gut nachgefragt werden. Ne? Die Realität in der Autoindustrie ist ja vielfach eine andere. Ne? Wir haben viele Werke mit einer signifikanten Produktionskapazität. Wir investieren jenseits einer Milliarde für eine neue Plattform und sozusagen Autos, die darauf entwickelt werden. Das heißt, wenn man mit der OEM-Brille auf den Vertrieb schaut, ne, dann hat man einfach Investitionen getätigt, man hat industrialisiert und man hat jetzt auch einen Volumendruck, ne, auf den einzelnen Modellen. Und dafür braucht es am Ende den Handel, weil der Handel ist in der Fläche, der Handel ist sozusagen nah am Kunden dran und der Handel hat auch die Fähigkeit, mal ein Auto zu verkaufen, was vielleicht der einzelne Kunde von sich aus nicht unmittelbar gekauft hätte. Und wir sehen es ja, viele OEMs sind wieder zurück vom Agenturvertrieb oder haben angekündigte Agenturen sozusagen wieder kassiert. BYD vielleicht als Chinese, der es direkt versucht hat, kläglich gescheitert ist und jetzt eben auf klassischen indirekten Vertrieb setzt. Also da steckt schon ganz viel Kompetenz, Know-how und viel Wertigkeit in der Handelsfunktion. Und das erkennen die Hersteller auch zunehmend. Ne? Und genauso würde ich natürlich sagen, für den Kunden ist der Handel nach wie vor wichtig. Also 99% der Customer Journeys haben einen Online-Anteil, ja, aber ein Großteil hat auch immer noch einen Offline-Anteil. Da werden vielleicht nicht mehr 5 Probefahrten gemacht, aber es wird noch eine Probefahrt gemacht. Das hat auch was mit Vertrauen zum Verkäufer zu tun und natürlich mit einem Service, der hinterher angeboten wird. Also insofern, ich würde den Handel nicht abschreiben. Ich glaube, der erlebt gerade eher eine Renaissance und viele erkennen eigentlich die Wertigkeit des Handels. Aber eins ist auch klar, der Handel muss sich weiterentwickeln, muss signifikant digitaler werden. Und genau, Florian, wie du sagst, Brüche in der Customer Journey, die müssen beseitigt werden. Wir brauchen einen nahtlosen Übergang von online zu offline zu online zu offline. Na, und da können wir alle besser werden.
Wir sehen im Handel auch eine zunehmende Konzentration. Also es entstehen immer größere Handelsketten oder Händlerketten. Ist das tatsächlich, Albert, eine Geschichte, die wir innerhalb von ganz Europa sehen? Oder ist das jetzt nur eine isolierte deutsche Beobachtung?
Also da würde ich sagen, ist Deutschland eher ein Nachzügler. Wenn man sich zum Beispiel Märkte wie UK anschaut, dann haben die den Prozess deutlich früher gestartet und sind deutlich weiter fortgeschritten. Signifikant höhere Konsolidierung heute schon in dem Markt. Und das wird die Richtung sein, die wir auch in Deutschland erleben. Wir werden immer mehr Investitionen sehen in neue Formate, in zum Beispiel jetzt auch die Ermöglichung von Elektromobilität, wo in der Werkstatt investiert werden muss, in Ladeinfrastruktur, in Training etc. Das heißt, wir laufen einfach in eine Situation rein, wo kleine und Kleinstbetriebe einfach nicht mehr in der Lage sein werden, diese Investitionen mitzugehen und auf Augenhöhe mit großen Ketten zu operieren. Digitalisierung, das nächste Thema. Also insofern, ich glaube, da werden viele Seiten davon profitieren. Der Handel wird effizienter werden. Die Kunden werden professioneller betreut werden. Und ich glaube, genau damit diese Beseitigung der Brüche, das trauen wir natürlich deutlich mehr eher den großen Händlern und Händlerketten zu, als sozusagen jetzt den Kleinstbetrieben.
Wie muss sich ein deutscher Händler vorbereiten? Was ist das Erste, was er machen muss jetzt?
Boah, das ist eine große Frage. Meinst du beim Thema Konsolidierung? Oder?
Ja, nicht nur beim Thema Konsolidierung, sondern Händler haben ja auch die Möglichkeit, auch zu wachsen. Also es gibt ja immer noch die Möglichkeit, der Markt ist ja riesig, auch weiterhin. Also was muss ein Händler in Deutschland jetzt machen am besten, um seine Kunden zu halten und auch weiter ausbauen zu können?
Naja, also ich glaube, dass noch sehr viel Arbeit zu leisten ist im deutschen Autohandel, was das Thema kennzahlengesteuertes Management angeht. Es ist natürlich sehr viel Erfahrung und auch teilweise multigenerationales sozusagen Familien oder multigenerationale Familienkompetenz mit drin und sehr viel Bauchgefühl. Ja? Und das ist wichtig und es ist richtig, das weiterhin einzusetzen. Und gleichzeitig brauchen wir bei vielen Betrieben noch viel mehr auch die harten Entscheidungen, die auf Basis von wirklich tiefgehender Analytik getroffen wird. Ja? Dass man nicht nur sagt, okay, das haben wir schon immer so und so gemacht und das funktioniert so und so und ich kenne mein Geschäft, sondern dass ich mir ganz hart anschaue, welche Investitionen machen Sinn und was bringt welchen Return. Ja? Natürlich auch in der digitalen Vermarktung sich genau anzuschauen, wo geht der Euro rein und was kommt zurück, wo erreiche ich die meisten Käufer am Ende und wie erziele ich den höchsten Preis? Ja, das heißt, ich muss mich in der gesamten Wertschöpfungskette damit beschäftigen, was sind die richtigen Fahrzeuge, die ich auf meinem Hof haben sollte in den nächsten Monaten, basierend auf der Nachfrage, die ich in meinem Einzugsgebiet habe. Wer ist überhaupt mein Wettbewerb? Wie definiere ich den Wettbewerb und wie vergleiche ich mich gegenüber dem Wettbewerb in gewissen Kennzahlen und was kann ich tun, um in diesen Kennzahlen jeweils besser zu werden? Was für unnötige Kosten habe ich gerade so laufen seit 10, 20 Jahren, die ich vielleicht auch mal in Frage stellen sollte und wie stopfe ich dann die Löcher, die sich daraus ergeben? Dann das ganze Thema künstliche Intelligenz ist natürlich riesig. Da sehe ich jetzt eine große Gefahr, dass wir aktionistisch alle in die gleichen Themen investieren und dann haben wir am Ende wieder so einen Moment wie von großen deutschen Herstellern, die auf einmal ihren eigenen Marktplatz machen wollen. So. Und davor müssen wir eigentlich alle gemeinsam uns gegenseitig bewahren, dass wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen, Hersteller, Handel, aber auch wir als Marktplätze und noch die Dienstleister drumherum, dass wir sagen, okay, wer macht denn jetzt was, damit wir die größtmögliche Skalierung schaffen in unseren Investitionen und dass wir in dieser Wertschöpfungskette eben die, wie gesagt, die Brüche minimieren und uns perfekt komplementieren. Ja, ich glaube, nur so kann es gehen. Und deswegen ist so ein Austausch immer sehr wichtig mit allen Playern in der Industrie. Und da werden auch harte Entscheidungen kommen, zu sagen, okay, der Player in der Industrie macht das und der andere macht das. Und wir schauen, dass wir es verknüpfen. Und so haben wir am Ende dann alle gewonnen.
Die Autowelt verändert sich. Das Autohaus verändert sich, das Auto verändert sich auch, die Käufer verändern sich. Alles ist in einem Wandel. Das erleben wir in diesem Jahrzehnt ganz besonders. Und wie das am Ende ausgeht, da werden wir dann schauen. Weil wir sehen auf jeden Fall, dass alles digitaler wird und dass auch Autohäuser und der Autohandel sich darauf einstellen muss. Ich möchte mich bedanken bei Florian Bauer und bei Albert Waas für dieses sehr, sehr spannende Gespräch für diesen Podcast. Hoffe, dass wir uns hier an dieser Stelle nochmal wiedersehen, vielleicht in einem Jahr oder so. Und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht in der Autowelt. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank. Let's go.
let's go! Goodbye.